Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Sosa. Oh, but you've got to get it now! At the death again! You cannot count this team out until they have parked the bus! Mavropanos!
Das waren die Sekunden, in denen der englische Kommentator das Tor von Konstantinos Mavropanos in 90 plus 8 kommentiert hat für meinen neuen YouTube-Lieblingskanal, nämlich Bundesliga Next Vietnam. Da kommen die Zusammenfassungen schon früher als bei der Sportschau und ich kann sie mir anschauen. Ich war nämlich am Dienstagabend nicht mit dabei im Stadion und habe dieses epochale Spiel dem Herrn Christian Pavlic überlassen. Den grüße ich hiermit. Servus.
Servus, Philipp Meisel. Servus auch an euch da draußen. Ja, was soll man sagen? Es ist einfach der ganz normale Wahnsinn irgendwie bei VfB-Heimspielen. Nachdem wir schon 90 plus 2 und 90 plus 1 hatten, jetzt 90 plus 8. Aber Philipp, wir diskutieren ja in der Folge 223 nicht nur über dieses Spiel, sondern wir müssen natürlich auch noch über das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach reden, was auch irgendwie so der ganz normale Wahnsinn war, nur halt wieder in die andere Richtung. Das wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Haben dann ein bisschen ein Update rund um die Geschichte. Wie geht's denn eigentlich weiter beim VfB? Dann nach dem Leverkusen-Spiel, nach der USA-Reise, während der WM-Pause mit Michael Wimmer, Sven Mislintat und. Das alles, die Damen im Blick, die Nachwuchsleistungszentrumsszene im Blick und natürlich auch das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. So muss es heißen.
Dich kann man halt schicken, Christian. Ja? Dich kann man halt schicken. Sehr schön hast du das gemacht.
Danke.
Bevor wir mit dem Bus einsteigen, oder wie können wir den Bus weitermachen? Weil mit dem Bus sind sie auch in Gladbach ans Stadion rangefahren, die Jungs mit dem weißen Trikot und dem roten Brustring, nachdem sie zuvor nach Düsseldorf geflogen sind. Ja, die neue Nachhaltigkeitsoffensive in der Bundesliga ist so schnell wieder eingepackt und eingemottet gewesen, wie sie aus der Tüte gezaubert wurde. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich finde, Christian, es war kein Wahnsinn am Bökelberg oder am Ex-Bökelberg in Mönchengladbach. Ich fand, es war ein klassisches Unentschieden-Spiel. Der VfB hat leider nur seinen Teil nicht zuliefern können. Wie siehst du die Partie?
Exakt genau so. Und da müssen wir natürlich wieder über die vierte Minute sprechen, in der die Borussia mit 1-0 in Führung geht. Wir werden nachher natürlich auch sicher über die Benzebaini-Szene sprechen, aber die ist für mich in dem Fall tatsächlich nicht vordergründig. Denn wenn der VfB nicht wieder in den ersten 5 Minuten Sekundenschlaf hat, dann nimmt der VfB auch mindestens einen Punkt dort mit. Das ist ein klassisches Unentschiedenspiel gewesen, wie du gesagt hast, gegen einen biederen Gegner, der auch selbst verunsichert war, der nicht viel anzubieten hatte. Zwei lichte Momente in der Partie, die er dann auszunutzen wusste. Und man hat, sind wir ehrlich, also es war jetzt, die haben beide nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber wenn du halt als VfB Stuttgart dahin gehst, 2022 noch keinen Auswärtssieg gefeiert hast, einen Gegner vor der Brust, der die letzten 3 Spiele verloren hat, also wo willst du denn auswärts noch dreifach punkten, wenn nicht in so einer Situation? Und das ist dann halt einfach nicht möglich, wenn du wieder in der vierten in Rückstand gerätst. Wir hatten das schon gesagt, vor dem Augsburg-Spiel habe ich gemeint, nochmal geht das nicht gut. Dann ist es nochmal gut gegangen. Aber in Gladbach ist es halt nicht gut gegangen. Und wenn du einfach jedes Mal immer diesen Murmeltiertag hast, dann reicht's halt nicht. Dann reicht's vielleicht für Augsburg und Hertha und Bochum, aber es reicht halt nicht in einem Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga. Und das ist halt ein maßgeblicher Grund dafür, warum die Auswärtsmisere so ist, wie sie ist.
Ja, ich habe mich jetzt nicht gefühlt wie der gute,
wie heißt Bill das? Murray.
Bill Murray. Ich habe mich
Bill Murray,
wie Bill Murray im Groundhog Day, im Murmeltiertag. Ich habe mich eher so, ich hatte so einen John Travolta aus dem Pulp Fiction GIF-Moment in der Pressekonferenz nach dem Spiel, als Daniel Farke irgendwas erzählt hat von Borussen-DNA und wie überragend seine Mannschaft heute gespielt hat. Und ich gucke mich um, dann gucke nach links, gucke nach rechts. Und was hat der für ein Spiel gesehen? Also ich habe ein anderes Spiel gesehen. Ja, und es war wirklich, wirklich, es lag auf dem Tablett da. Du musst es dir halt nur nehmen. Ja. Und dann gehst du hier mit mindestens einem Punkt nach Hause, hast dafür auch eigentlich alles aufgeboten, was du aufbieten hast können. Auch nach den Rückständen fand ich den VfB richtig stark, vor allem die Phase vor der Pause waren sie gut. Aber auch nach der Pause musst du ja das Ding einfach machen. Für mich die Schlüsselszene war nicht die Gyrassi gegen Sippe, Den hält er gut, den hält er auch nur einmal in seinem Leben so. Ja, das wird, der wird nie wieder so einen Ball halten. Kann passieren. Was nicht passieren darf, ist, dass ich als Spieler, der den Anspruch hat, Bundesliga Stamm zu spielen, einen Chipball von der rechten Seite bekomme, um mich rum, 10 Meter Radius, wo keiner ist, völlig ohne Druck, und mir die Pille beim Annehmen dann 3,5 Meter wegspringt, wie es Chris Führig passiert ist. Und das ist das 2:2. Da spielt der VfB das sauber raus, Gladbach völlig ungeordnet im Rückwärtsgang. Führig hätte alle Zeit der Welt gehabt, dieses Tor zu machen, hätte er eben keinen ersten Kontakt gehabt wie ein Flipperautomat. Und das ist dann für mich einfach ungenügend. Ja?
Ist mir auch aufgefallen, wir sind ja beide im Stadion gewesen am Freitagabend. Ich habe das aus ein bisschen anderer Perspektive.
Sollen wir jetzt haben wir ja schon verraten, wer gearbeitet hat und wer nur die Hand an der Pilzdose. Nee, ich habe doch gesagt, ich war auf der PK. Du kannst du nicht auf der PK gewesen sein. Ja.
Ach so, ja, du hast recht. Ja,
guck mal.
Gut, okay. Also, dann ist es jetzt doch raus. The Cat ist aus der Sack, sozusagen.
So sieht's aus.
Also gut, dann kann ich ja sagen, ich saß auf der Gegengerade und habe mir das ganz privat angeschaut, dieses wahnsinnige Freitagabendspiel. Und muss auch sagen, Chris Führig, wir haben ihn ja auch zuletzt gelobt, auch über das Zusammenspiel mit Borna Sosa, dass das durchaus belebend wirkte. Aber Chris Führig ist mir in diesem Spiel latent auf die Nerven gegangen. Das meine ich natürlich nicht persönlich, aber das meine ich rein spielerisch, weil er einfach häufig solche Situationen hatte, wo er in meinen Augen zu wenig aus dem ersten Kontakt macht, wie du gerade gesagt hast, aber auch diesen ersten Kontakt nicht einfach direkt nutzt. Also ich würde mir einfach wünschen, dass er einfach viel häufiger direkt den Abschluss sucht und nicht erst Ball stoppen, linker Fuß, rechter Fuß, nach links gucken, nach rechts gucken, weil in der Zeit hat er schon wieder zwei Leute vor sich. Und das ist viele Male in Mönchengladbach so passiert, dass er eigentlich eine sehr, sehr aussichtsreiche Situation hatte. Wenn er da mit dem ersten Kontakt direkt den Abschluss sucht oder direkt den Mitspieler sucht und findet, ist es in Ordnung. Aber es ist mir einfach zu oft passiert, dass er Angriffe, aussichtsreiche Angriffe des VfB verschleppt hat durch ein Kontakt, zwei Kontakt, bisschen dribbeln, bisschen versuchen, wie Lionel Messi zu spielen. Und dann war die Situation jedes Mal tot. Und hat mich genervt an dem Abend. Und wie du sagst, gute Situation. Das war ja auch ein katastrophaler Fehlpass von Gladbach, der das eingeleitet hat, diesen Angriff. Die waren echt fällig. Also es ist eigentlich, ich glaube, die wissen selbst nicht, wie die Gladbacher zu ihren 3 Punkten gekommen sind. Da auch Kollege Henning, seines Zeichens Gladbach-Fan, der auch oben war und zufälligerweise neben mir saß im Stadion, hat auch noch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, diese Kirmestruppe, also wie die hier 3 Punkte einsackt, ist ihm selbst nicht klar gewesen. Und das sagt eigentlich einiges.
Ja, klar. Deswegen darfst du auch das Ergebnis nicht zu hoch bewerten und auch das dritte Tor. Das ist irrelevant. Ja, das ist ein klassisches 2-2-Spiel oder ein 1-1-Spiel. Anyway, eine Sache vielleicht noch, die natürlich viele Gemüter erhitzt hat hinterher. Und die Szene Benzi Baini, Anton. Wollen wir erstmal hören, was der Trainer dazu sagt vielleicht?
Ja, gerne.
Also ich habe mir die Szene jetzt angeschaut. Ja, wenn man rote Karte gibt, glaube ich, darf sich Gladbach nicht beschweren. Aber ich sehe es ähnlich wie der Kollege. Ja. Also letzte Woche haben wir Glück gehabt mit der Handentscheidung, wo Augsburg keinen Elfmeter kriegt. Diesmal hat der Schiedsrichter so entschieden. Die Entscheidung ist getroffen worden. Ist nicht. Wir müssen sie akzeptieren, ja, und müssen weitermachen. Und das, glaube ich, das haben wir danach gut gemacht. Und von daher, ich sehe es auch so, ja, wenn der VAR eingreift, dann muss eine klare Fehlentscheidung sein. Das war anscheinend nicht der Fall und von daher gibt es da auch nicht mehr zu sagen.
So, also vorausgegangen war ein Handgemenge, sage ich jetzt mal, ja, ungefähr 20, 25, 30 Meter vor dem Gladbach-Tor. Dann reißt sich Benz Baini frei, holt aus, wenn er Ellbogen trifft, denn weil die Anton im Gesicht, er konnte nachher in der Mixzone kaum an sich halten, so eine irre Nummer habe ich selten erlebt, der trifft mich ganz klar. Das ist eine rote Karte, nichts anderes. Der Schiri geht raus in die Review Area, nachdem er schon gelb gezeigt hat. Bleibt bei der Entscheidung und hinterher, wie gesagt, Farke hat zu der Szene, die Wimmer gerade eingeordnet hat, hat er nur noch genickt. Kann sich keiner beschweren, wenn es eine rote Karte gibt. Aber ich finde, die Aufregung darüber, ist unangebracht, weil zum einen, wie gesagt, wir haben schon einige Gründe genannt, hat der VfB alle Chancen gehabt, das Spiel trotzdem auf seine Seite zu ziehen. Es muss dir egal sein als Club, was der VAR entscheidet, was der Schiri macht. Und andererseits müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr drüber reden. nach 6 Jahren ist dieses Projekt, war in dieser deutschen Form sowas von gescheitert. Da jetzt drüber sich noch großen Kopf zu machen, lohnt nicht. Ja? Du musst es nehmen, wie es kommt, oder?
Ja, also ich habe es ja vorher schon gesagt, die Szene ist für mich nicht ursächlich für die Niederlage des VfB, auch wenn natürlich jeder kann sagen, und ich verstehe jeden, der sagt, naja klar, wenn der VfB 70 Minuten Überzahl agiert, dann ist es auch wieder ein anderes Spiel. Trotzdem, die Szene, warum der VfB dieses Spiel verloren hat, ist für mich in der 4. Minute gewesen und nicht da rund um die 20. Aber ich als jemand, der grundsätzlich den Videobeweis befürwortet, weil ich einfach schon der Meinung bin, dass er diese krassen Sachen, auch Abseitsentscheidungen, diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen, dann schon gerechter macht am Ende des Tages. Selbst ich bin dann halt an dem Punkt, wo ich sag, wo sind wir denn jetzt? Und das liegt halt vor allem daran, dass Thorsten Kienhöfer hat es bei den Kollegen mit den 4 großen Buchstaben, finde ich, sehr eindrücklich gesagt. Der ehemalige Schiedsrichter, der dort als Experte fungiert, hat gesagt, naja, was wollen wir denn eigentlich noch machen, wenn der Schiedsrichter schon rausgeht, die Szene mit eigenen Augen sieht, mehrfach, und dann trotzdem die falsche Entscheidung trifft. Sehenden Auges, im wahrsten Sinne. Ja, was wollen wir denn dann noch machen? Dann hat das nichts mit Videobeweis im Kern zu tun, also mit der Existenz des Videobeweises, sondern, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, mit der Qualität der deutschen Schiedsrichter. Und da möchte ich nochmal ganz kurz, wir wollen es nicht zu ausufern machen, aber ganz kurz hole ich nochmal aus, Philipp. Deutschland hat in meinen Augen, der DFB hat ein wahnsinniges Leistungsgefälle bei den Schiedsrichtern. Und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wenn man sich mal so die ganz krassen VAR-Fails der vergangenen Jahre anschaut, an die man sich auch als VfB-Fan vielleicht erinnert, aber auch die ganz großen Dinger, die außerhalb des VfB eine Rolle gespielt haben, da wird man merken, dass es doch am Ende immer die gleichen Namen sind, die da ein bisschen im Fokus stehen. Entweder auf dem Platz oder im Kölner Keller. Und das sind dann die Schiedsrichter, die dann offenbar nicht gut genug sind. Ja? Und ich möchte dann nochmal zu Herrn Kienhöfer kommen, der dann witzigerweise gesagt hat, naja, also das ist ein absolutes Qualitätsding. Da hat er recht. Denn Frankfurt gegen Dortmund, ganz kurz die Szene, jeder hat sie gesehen, stand ein junger Schiedsrichter auf dem Platz. Ja, jeder sieht das, auch jeder Amateur, auch mit 5 Bier sieht, das ist ein Elfmeter. Ja, da steht ein recht unerfahrener Schiedsrichter auf dem Platz, der es offenbar nicht drauf hat. Während am selben Tag ein Dennis Aitken 3. Liga pfeift. Und da muss ich mir die Frage stellen, genauso wie Manuel Gräfe, um es mal salopp zu formulieren, wer setzt die Scheiße eigentlich an? Und dass jetzt ein Schiedsrichter, wie beim Spiel in Mönchengladbach, rausgeht, die Szene sieht, immer noch falsch bewertet, sorry, dann ist für mich in diesem Fall der Schiedsrichter nicht fähig, ein Spiel auf höchstem Niveau zu leiten. Und eine Szene noch, Philipp, dann bin ich auch fertig und dann haben wir auch genug mit diesem VAR, jede Woche dieser Blödsinn. Ich weiß, ich verstehe auch jeden, der sich da draußen darüber aufregt. Aber weißt du, welche Szene noch eindringlicher war für mich am Freitagabend? Das war die potenzielle Elfmeterszene für Gladbach. In der hat sich nämlich für mich endgültig gezeigt, dass dieser Schiedsrichter den Hut nicht auf hat. Denn in der Szene, als Florian Müller möglicherweise einen Elfmeter verursacht, gibt es nur 2 denkbare Entscheidungen. Entweder Elfmeter für Gladbach oder Gelb für Schwalbe. Er hat nichts gemacht, weil diese Szene ist so schwarz-weiß, es ist entweder ein Kontakt und ein klarer Elfer oder eine schwurzige Schwalbe und dann ist es eine Verwarnung für den Spieler, für den angreifenden Spieler. Es war Letzteres, der Schiedsrichter hat ganz kurz hier ein bisschen mit Köln, dann hat er weiterlaufen lassen. Aber wenn er weiterlaufen lässt, muss er konsequenterweise Gelb geben, weil das kein Mittelding war. Die Szene hat für mich einfach hinterher nochmal verdeutlicht, dass der Kerl überfordert war. Tut mir leid. Und dann nochmal, einfach mal gucken, der VfB hatte schon ein paar Storychen, Wien Wiesbaden auswärts. Ich erinnere mich noch dran, dass ich das Protokoll des Dialogs zwischen dem Schiri und seinem VAR-Assistenten aufgeschrieben habe. Es sind immer die gleichen
Kollegen. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nichts.
Ja. Es sind, ja, und dann ist es am Ende des Tages so, dass Deutschland ein paar sehr gute Schiedsrichter hat und leider viele schlechte.
Sportskamerad Jöllenbeck hat auch die zweite Szene nicht gesehen, bei der der Kollege Benze Baini ausholt und diesmal den Carla Stenzel im Gesicht trifft. Das ist dann das zweite Gelb, wenn du bei der ersten nur Gelb gibst. Ja? Und dann so muss er halt da marschieren. Ja? Aber gut.
Da darf der Videoschiedsrichter wiederum nicht eingreifen, weil ja Gelb-Rot nicht in seinem Eingriffsbereich liegt. Es ist schlimm. Aber
ich ja, genau. Ich mache nicht den Publish und red mich noch weiter in Rage. Ich bin froh, dass es du heute mal tust. Normalerweise bin ich ja immer der Kandidat für solche Geschichten.
Ist okay, dafür bin ich ja da. Naja, weißt du, mich ärgert es einfach nur, weil ich, wie gesagt, ja grundsätzlich in dem Ding eine Chance sehe und das im europäischen Bereich in Italien sehe, wie das da funktioniert, und es nervt einfach, dass es hier nicht funktioniert, und dann ist es am Ende eine Frage der Menschen, die das handeln, und nicht der Technik.
Menschen, die das handeln, die standen dann 2,5 Tage später schon wieder auf Platz, ne?
Gute Überleitung, stark. Tja,
Christian, gelernt von den Besten. Und zwar beim Spiel VfL Stuttgart gegen Hertha BSC. Nicht Berlin, wie Holger Laser es noch gerne hinten dran hängt in solchen Fällen, sondern nur Hertha BSC. Und dann muss man eigentlich schon sagen, hinten raus, also wenn ich mir die VfB-Heimsiege dieses Jahr anschaue, dann kommt da Hertha in eine schöne Reihe. Die können es einfach nur mit vollem Drama. Du warst im Stadion, du hast gearbeitet. Ich habe mich auf einem Konzert rumgetrieben und nebenher mir den Ticker wund aktualisiert, sozusagen in der Hosentasche.
Wie geht's dem Daumen? Alles gut?
Dem geht's ganz gut. Ja, ich muss ihn vielleicht schienen jetzt mal für die nächsten Tage. Ich brauche ein bisschen Ruhe, bevor ich mir wieder in der Nase popeln kann. Die Eindrücke, Herr Pavlic, wie waren denn die? Ich habe mir heute Morgen echt bis jetzt nur, bevor wir jetzt hier in die Aufnahmekabine gegangen sind, zweimal die 10-Minuten Zusammenfassung von Bundesliga Next Vietnam gesehen. Mehr habe ich noch nicht gesehen.
Bundesliga Next Vietnam ist episch. Muss ich auch mal reinschauen. Scheint tatsächlich ein guter Kanal zu sein. Ja, du, es war einfach wieder eines dieser Heimspiele. Wir werden das gleich natürlich noch chronologisch aufrollen, aber in dem Moment, als Dinos Mavropanos in 90+8 das Ding unnachahmlich im Tor versenkt, saß mal wieder mein Kollege Gregor Preis neben mir. Der Ball landet im Tor, wir sitzen nebeneinander, gucken uns nur an und sagen nur, was, schon wieder? Weil wir beide saßen auch im Stadion gegen Köln und gegen Augsburg, als das jeweils passiert ist, und gedacht, also, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Aber es ist wirklich passiert. Diesmal wirklich absolut in Extremis. 8. Minute der Nachspielzeit. Und während ich das bei Spielen gegen Köln und Augsburg so ein Stück weit folgerichtig fand, weil der VfB da nochmal gute Druckphasen hatte, war das für mich gegen Hertha nicht so. Das sah dann irgendwann auch nach dieser schlimmen Endoszene, über die wir nachher auch noch sprechen werden, danach aus, als wäre man dann irgendwie mit dem 1-1 okay, und an Fußball war nicht mehr so ganz zu denken, und dann hätten das auch beide Vereine wahrscheinlich mitgenommen, und die ganz große Drangphase war auch nicht zu sehen. Aber wenn man natürlich dann nochmal einen Eckball bekommt, den Borna Sosa treten darf, dann nimmt man das natürlich auch gerne mit. Also es war schon mal wieder sehr, sehr besonders. Es war ein magischer Moment, aber es war ein bisschen anders als sonst, und auch ein bisschen anders als sonst, Philipp, war ja die Anfangsphase in dieser Begegnung, die ja auch ein bisschen untypisch war für, sag ich mal, VfB-Verhältnisse in den vergangenen Wochen und Monaten.
Du meinst, weil der VfB jetzt mal plötzlich ein frühes Tor erzielt hat?
Genau deswegen zum Beispiel, ja.
Ja, jede Regel hat halt ihre Ausnahme, Christian, ne? So ist es. Und diesmal profitiert der VfB davon. Lass uns mal hören, was Sportskamerad Michael Wimmer, der Trainer, zu der ganzen Thematik nochmal in die Mikrofons diktiert hat hinterher.
Wir haben das halt intensiv besprochen. Ja. Wir haben uns mit der Anfangsphase beschäftigt, sowohl im Trainerteam als auch mit der Mannschaft dann. Ich habe es ja gesagt, das ist wichtig, finde ich, individuell auch, dass jeder Einzelne geht anders da mit dem ansteigenden Druck da vom Spiel um. Von daher muss individuell jeder für sich auch eine Lösung finden, wie er sich fokussiert von Anfang an. Das haben wir besprochen. Und vom zeitlichen Ablauf, wie wir es gestrafft haben, wir haben einfach ein bisschen das Ganze enger getaktet, ja, dass wir nicht so lange irgendwo in der Kabine rumsitzen und ja, den Jungs da langweilig ist, sondern dass es einfach eng getaktet ist, ohne aber ja, die Rituale der Spieler da irgendwo auch zu brechen. Und da hat jeder seinen Ablauf und das sollen sie auch beibehalten. Frage 2 ist, was wollen wir machen? Wir wollen besser ins Spiel starten, das ist eh klar. Und in Dortmund waren wir nach 2 Minuten 1-0 hinten. Das soll gegen Leverkusen anders da sein. Ansonsten müssen wir einfach mit derselben Intensität, mit derselben Leidenschaft, die was wir jetzt in Heimspielen zeigen, die wir aber auch gegen Gladbach nach dem 2-0 gezeigt haben, ja, mit der müssen wir rangehen, mit der Überzeugung, mit dem Mut. Ja, und dann wollen wir in Leverkusen ein gutes Spiel machen.
Wir werden dann sehen, wie es in Leverkusen weitergeht, Herr Wimmer. Für mich diese Torszene, zwei bemerkenswerte Sachen. Einmal dieser wunderbare Ball von Thiago Tomás, der so eine schöne Kurve macht, damit er perfekt einfach in den Lauf kommt. Ja. Kann man nicht besser spielen. Und wie Serhou Guirassy das Ding in den Knick nagelt. ist natürlich auch ganz stark. Und ich glaube, für viele VfB-Fans, die ja später nochmal dann sehen mussten, wie Marc Oliver Kempf Guirassy auf den Knöchel tritt, Vollgas, ja, was man auch vielleicht hätte anders bewerten können als mit der gelben Karte, Herr Wildenborg. Also, du hast in diesem Spiel so richtig gesehen, dass Marc Kempf echt Probleme hat, Bundesliga-Niveau zu erreichen manchmal. Ja. Der war vor allem in Sachen Schnelligkeit chancenlos gegen Guirassy. Oder, Christian?
Ja, er hat in dem Moment kein Land gesehen. Und bemerkenswert auch die Art und Weise, du hast es angesprochen, wie Guirassy dieses Ding vollendet. Er hat direkt gesehen in dem einen Moment, wenn man sich die Highlights nochmal anschaut, es muss nicht bei Bundesliga Next Vietnam sein, es kann auch in der Sportschau oder bei The Zone sein. Also wenn man sich die Highlights nochmal anschaut, Philipp, dann wird man sehen, dass der Hertha-Torhüter für einen kurzen Moment die Haltung verliert, so ein bisschen die Kontrolle verliert, ganz kurz ins Stolpern gerät. Und das hat Guirassy sofort gesehen und dann ihn quasi auf dem falschen Fuß erwischt und den Ball halt eben da oben reingedonnert. Das ist eine sehr, sehr starke Abschlussqualität, die er hat, die er mitbringt. Ich glaube, ein Philipp Meisel sagt dann immer gern, der scheißt sich nichts in solchen Situationen. Und das war halt echt so, ja. Und ein Schritt zurück, dieser Pass von Tomasch, auch sehr, sehr bemerkenswert. Das ist ja so ein bisschen diese neue Rolle, die der Portugiese einnimmt beim VfB. Jetzt als Assistgeber. Er hat in Gladbach auch ein sehr, sehr schönes Tor geschossen. Das stimmt. Aber gerade dieser Assist zum 2-1 gegen Augsburg und auch dieser Assist zum 1-0 gegen die Hertha, sehr, sehr bemerkenswert. Sehr, sehr gutes Auge. Präzise auf den Punkt. Und das ist, glaube ich, eine gute Rollenverteilung, die der VfB da momentan gefunden hat. Denn, ich sag's vorsichtig, ich weiß nicht, ob Thiago Tomasch diesen Ball so versenkt hätte wie Serhou Guirassy in der dritten Minute, weil wir diese Situation bei Tomasch schon oft gesehen haben, 1-1 auf den Torwart und der einfach dann frontal auf den Keeper draufrotzt. Deswegen tatsächlich sehr, sehr gut. Tomasch als gefühlvoller Taktgeber, Assistgeber und Guirassy als eiskalter Vollstrecker. So kann man mal in eine Partie starten, finde ich.
Ja, du musst natürlich auch sehen, woher der kommt. Ne? Bruno Labbadia Boys, ne? Der hat ja eine super Vorbereitung gespielt, zumindest habe ich das so gesehen. Und dann eine ganz, ganz schwere Zeit gehabt. Ankina lange raus gewesen, Andi Bödiger lange genommen. Ich hatte ihn deutlich höher eingeschätzt, aber erst in den letzten 2-3 Wochen scheint er so richtig in Fahrt zu kommen. Gerade noch rechtzeitig, denn der VfB braucht einen zweiten Stürmer in dieser Verfassung. Dieses ganze Thema hat auch Sven Mislintat angesprochen. Nach dem Spiel. Lass uns reinhören.
Ja, ich kenne Serhou schon ewig. Ich hatte schon mal überlegt, als er ganz jung war, den nach Dortmund zu holen, bevor er dann zu Köln gegangen ist. Ich habe seinen Werdegang immer verfolgt. Ich habe mir das natürlich erwartet und erhofft. Aber es ist natürlich umso schöner, dass es auch zeigt, Serhou ist wichtig, genauso wie Dan Axel ganz wichtig ist als später Neuzugang, der jetzt zwar mit Grippe raus war und deswegen nicht in der Startelf war. Das hat unsere Möglichkeiten deutlich größer gemacht, nochmal auch mit Qualität auch im Defensivbereich zu wechseln. Das tut uns sehr, sehr gut, muss man echt sagen. Und Serhou ist eiskalt. Und ich finde halt auch Thiago nach seiner extrem heftigen Angina, wo er sehr lange Antibiotika nehmen musste, ihr wisst, was das für ein Profikörper bedeutet, kommt auch wieder in Verfassung. Silas blitzt auch immer wieder auf, auch wenn er ein bisschen unglücklich war, heute sicherlich auch. Entweder das Tor machen kann oder sauberer querspielen kann, aber seine Gefahr ist auch immer da. Und dann macht es auch nicht so viel Spaß, die drei da vorne zu verteidigen, zumal wir natürlich auch mit Naui einen richtigen Ballschlepper im Mittelfeld haben, Wata E und auch Enzo und die richtig gute Steckpässe spielen können und eine Qualität an der Kugel haben. Auch wenn die jung sind, können die zocken und das ist unser Weg und freue mich sehr, dass die das auch auf den Platz bringen.
Ich weiß nicht, Christian, ich bin nicht ganz so sicher, ob es wirklich eine neue Rolle ist, ja. Denn so richtig hat er ja noch nie eine Rolle gefunden.
Guter Punkt. Ja, kann ich verstehen.
Der ist, finde ich, nicht so wirklich angekommen gewesen beim VfB. Auch wenn er natürlich schon starke Spiele gemacht hat, aber so richtig seinen Platz gefunden, weiß ich nicht. Und jetzt scheint es so zu sein, dass er eben als, ja, sag ich mal, spielstarker zweiter Mann rund um den Neuen ganz gut ins Rollen kommen kann. Erinnert so ein bisschen auch an Loco Nico, oder? Auch González hat starke Spiele gemacht, wenn er um einen Sascha Kalajdzic beispielsweise herum wuseln durfte. Ja?
Bei Nico Gonzalez muss ich immer an Uno Mas denken. Uno Mas.
Ja.
Den Reinruf von Pellegrino Matarazzo gegen den HSV kurz vor dem 3-2 für Gonzalo Castro.
Uno Mas rufe ich immer an der Theke normalerweise im Spanienurlaub. Ja, Uno Mas.
Ja. Sehr schön, ja. Guter Vergleich. Und ja, auch das mit der Rolle sehe ich auch so, wenn ich drüber nachdenke. Er hat schon in Auszügen seine Qualität gezeigt, hatte dann aber auch schwierige Phasen. Und jetzt ist er wirklich über die vergangenen 3 Spiele zu so einer Konstante geworden, ja. Also ist er dann gegen Augsburg reingekommen, hat dann nochmal richtig schön frischen Wind gebracht und ist jetzt, finde ich, gut, wir haben jetzt nur noch ein Spiel bis zur Winterpause, aber ist für mich momentan gesetzt in der Startelf mit der Qualität, wenn da keine großen Abfälle sind und also Leistungsabfälle, nicht die Abfälle, die man vor die Tür bringt, ja. Und das ist eine spannende Geschichte. Ich finde, auch da haben wir uns dann oben alle angeschaut, was, 3. Minute, der VfB führt, ja. Hat er dann auch die Gelegenheit, wenn wir so ein bisschen weiterblicken in diesem Spiel, ja dann auch nachzulegen. Die Hertha sah nicht gut aus. Und dann, Philipp Meisel, dann ist der Rekord doch noch rekordiger geworden. Wir wollten es alle nicht, aber es ist doch passiert. Die 29, das 29. Heimspiel des VfB, wo die Null beim Gegner nicht steht, sondern die Auswärtsmannschaft es schafft, ein Tor zu schießen. 19. Minute, Dodi Lukebakio. Erster Schuss zu diesem Zeitpunkt aufs Tor des VfB Stuttgart. Gleich drin sah auch, weil die Anton nicht wirklich gut aus, der Lukebakio dann für einen Moment aus den Augen verliert und ihm freien Raum lässt. Ne?
Nee, ich glaube nicht, dass er ihn aus den Augen verliert. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Der wusste schon ganz genau, dass der hinter ihm noch steht. Aber der hat den Ball falsch eingeschätzt. Ich kann es mir nur so erklären. Ja, er hat den Ball falsch eingeschätzt, dachte, der kommt früher runter, deswegen macht er einen Schritt nach vorne, um vielleicht dann hochgehen zu können und so in der Flugbahn des Balles dann zu landen, mit seiner Birne im Idealfall. Das ist nicht passiert und dann macht der Dodi das Tor. Gut fand ich, dass der Waldemar Anton das sehr deutlich anspricht. Auf den Tapes nach dem Spiel haben wir das gehört. Oder habe ich das heute Morgen gehört? Du warst gestern dabei.
Fand auch übrigens interessant, direkt in dem Moment, als dann der Ball einschlägt im Tor, wie er dann die Hände vors Gesicht hält und er hat genau gewusst in dem Moment, was los
ist. Ja, war. Klar, das ist sein Ding, da brauchen wir doch nicht drüber reden. Ja, der deckt den Spieler Lukebakio klassisch ab. Es kann nur das sein, dass er die Flugbahn völlig falsch eingeschätzt hat. Deswegen er diesen Schritt nach vorne macht, sowas machst du ja normalerweise nicht. Du bist ja nicht doof. Also bitte, ja, du gibst ja nicht freiwillig deine Position her, damit der hinter dir die Bude machen kann. Ja? Und vielleicht braucht der VfB das einfach. Ja, das ist wahrscheinlich genauso wie dieses Thema frühe Gegentore so schnell nicht wegzubekommen. Ja, du brauchst immer einen Gegentreffer und schlussendlich. Auch das ist ein Rekord, Christian, ne? Auch wenn es negativer ist, aber auch das ist ein Rekord. Das werden wir gar nicht mehr erleben, wie oft Fernsehkommentatoren noch drüber sprechen können jetzt. 29 Gegentore am Stück, ja, immer eins pro Spiel, das hat nicht mal, keine Ahnung, was geschafft. Zuletzt der VfB Stuttgart in der Saison so und so und so. Und so ja.
Saison 2076, 77, ja, gibt es das dann irgendwann zu hören und sagt, ja, der ewige, der Allzeitrekord des VfB Stuttgart, ja.
Unsere Söhne müssen sich den Scheiß nur anhören, so einfach ist es. Ja?
Der Europapokal-Teilnehmer SG Sonnenhof Groß-Asbach ist nur noch 5 Spiele davon entfernt, diesen Rekord zu brechen. Ja. Naja, wir gucken mal, also du hast recht, ich glaube, wir werden das nicht mehr erleben, aber was mich dann halt ein bisschen gefuchst hat und ich glaube auch die VfB-Fans im Stadion und vor den Bildschirmen oder vor den Tickern, auch danach hat der VfB die Initiative in diesem Spiel gehabt, ja. Also er wollte, hat es versucht, Abschlüsse gehabt. Das war nicht alles jetzt super, super gefährlich. Aber du hast halt schon wieder den nächsten biederen Gegner mit der Hertha gehabt, die eigentlich keine Lust hatte, großartig an diesem Spiel teilzunehmen, einen Punkt mitnehmen wollte und nicht wirklich mehr. Und du dich einfach echt so wahnsinnig schwer tust dann in dieser Phase. Und ich habe in dem Moment, das gebe ich auch gerne zu, auch wenn der VfB das dominante Team war, zur Pause nicht damit gerechnet, dass es noch einen Dreier gibt, weil die Hertha das dann schon in großen Teilen ganz solide verteidigt hat, also jetzt nicht die ganz großen Räume gelassen hat und der VfB halt einfach die Mittel nicht gehabt hat, da entscheidend durchzubrechen, sich entscheidende Freiräume zu erspielen. Und das hat mir dann ein bisschen ein mulmiges Gefühl gemacht. Zweiter Durchgang gab es dann einen Dreifachwechsel bei der Hertha, die durchaus frischen Wind gebracht haben. Ähnliche Situation, wie ich finde, wie beim Heimspiel gegen Augsburg. Also so eine Phase im zweiten Durchgang, wo es eher nach Tor-Gastmannschaft riecht als nach Tor-VfB. Das hat der VfB in den einen oder anderen Situationen sehr souverän, in der einen oder anderen Situation glücklich lösen können. Ich glaube, wir alle sind uns einig, die Rettungsaktion von Dinos Mavropanos auf der Linie mit dem Kopf, großartig. Wer sich die Szene, übrigens wo auch immer, nochmal gerne anschauen möchte, der wird merken, dass Mavropanos diese Position kurz vor der Linie schon Sekunden vorher antizipiert. Er weiß schon Sekunden vorher, da kommt gleich der Abschluss hin und steht halt eben goldrichtig. Das geht nur, wenn du Antizipation hast. Das sind Dinge, die kannst du als Abwehrspieler auch nicht lernen. Das hast du drin oder nicht. Großartige Rettungsaktion, naja, und dann passierte eben die Geschichte mit Wataru Endo.
Ja, es gab so einige Szenen, da haben ein paar Herrschaften, die im Stadion anwesend waren, so wie du zur Halbzeit, die Rechnung ohne den griechischen Wirt gemacht. Aber dazu kommen wir nachher noch.
Ja, das stimmt.
Ja, Kopf-an-Kopf-Situation, immer schwierig. Ich finde es gut, dass, auch wenn noch nichts offiziell ist, der VfB, nicht der VfB, die DFL im Hintergrund arbeitet daran, auch der DFB, vielleicht doch mal über so Sachen wie Concussion Protocols, wie es in der NFL Usus ist, nachzudenken.
Es ist zwingend nötig, Philipp, zwingend nötig.
Ja, natürlich. Der Sport gibt natürlich extrem viele solcher Situationen her, wo es in der Luft manchmal auch am Boden hoch hergeht und Kopf an Kopf ist richtig übel, ne? Zumal die Jungs ja keine Helme anhaben. Andererseits können wir am Tag danach jetzt schon sagen, dass es keine schwere Verletzung ist von Wataru Endo, sondern offensichtlich nur eine Gehirnerschütterung mit ordentlichem Ausmaß, ja, also eine ausgewachsene. Er wird das Krankenhaus noch diese Woche verlassen dürfen. Es geht ihm gut, den Umständen entsprechend. Und ich finde es auch gut, dass der VfB schon angekündigt hat, ihn nicht mehr einzusetzen. Selbst wenn es gegangen wäre, hätte man das nicht gemacht. Denn sie sagen, unser Kapitän, der auch der Kapitän Japans ist und auf die deutsche Nationalmannschaft trifft in ein paar Tagen, in diesem komischen Wüstenstaat, der hat es verdient, eben als Kapitän für Nippon, für die Japaner, für die Blue Samurai in dieses Spiel zu gehen. Und deswegen sollte jetzt, wenn möglich, erstmal keine weitere sportliche Aufgabe auf ihn warten, ehe er denn vor diesem Länderspiel dann hoffentlich wieder zu alter Stärke zurückkehren kann.
So ist es. An dieser Stelle natürlich die allerbesten Genesungswünsche an den Captain des VfB. Und manchmal ist es natürlich tragisch, dass es solche Situationen braucht, um gewisse Dinge sichtbar zu machen. Aber falls es noch irgendjemanden da draußen gibt, der irgendwelche polemischen Floskeln raushauen will nach dem Motto, das ist keine Mannschaft, die arbeiten nicht zusammen, die halten nicht zusammen, dann empfehle ich jedem nochmal genau hinzuschauen, wie sich die Mitspieler um Wataru Endo aufgebaut haben, quasi auch so eine Art Sichtschutz gebildet haben und einfach auch die Daumen gedrückt haben, dass es nicht allzu schlimm ist, wie ein Florian Müller direkt, nachdem das passiert ist, rausrennt, Wataru Endo in die Seitenlage bringt, wie Sosa, Anton, Mavropanos da rumstehen und auch wenn es einfach ein schlimmer Moment ist, aber eine Einheit symbolisieren, ja, auch körperlich, auch nach außen hin, dann war das sehr, sehr stark. Und Florian Müller fand ich in der Situation sehr, sehr bemerkenswert, und dass ihm dann beispielsweise auch so ein Fauxpas unterläuft, wie ein paar Minuten später den Ball in die Füße des Gegners zu spielen, nach diesen Eindrücken, nach dem, was er da ein paar Minuten vorher sehen musste, finde ich das absolut menschlich. Deswegen will ich das in der Form dann überhaupt nicht bewerten. Aber Philipp, wir können rund um diesen ganzen Komplex mal auch hören, was Florian Müller nach dem Spiel gesagt hat.
Tun wir das.
Ja, ich glaube, der Druck war in Ordnung. Also es war jetzt nicht irgendwie mehr als sonst. Ich glaube, wir haben einmal ein gutes Spiel gemacht und wollten uns unbedingt belohnen für das Spiel. Und es war dann aber echt schwierig hinten raus mit der Aktion von Wataru. Das war wirklich nicht ohne. Ich glaube, für alle, die da irgendwie drumherum standen, war das echt nicht so einfach. Da hat man dann auch gemerkt, da hatten wir echt 2, 3 Unkonzentriertheiten, ich auch. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Aber es war vom Kopf her nicht so einfach, da dann voll im Spiel zu bleiben. Aber wir haben es dann auch ein Stück weit für ihn dann noch hinten raus gewonnen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, und ich finde gut, dass du den Punkt machst, Christian, weil das sind für mich dieselbe Art von Diskussionen wie von wegen jenen, die dann immer so abzielen darauf, denen fehlt seine Mentalität, das ist doch keine Einstellung, wie kicken die und so weiter. Man muss sich nur die Bank anschauen und eben diese Szene in den letzten Wochen, sowohl die positiven Situationen als auch in negativen, jetzt mit Endo, Diese Mannschaft ist vollkommen intakt. Das ist eine Einheit. Da schert keiner aus. Die freuen sich füreinander. Die leiden miteinander. Und ich meine, wenn du solche Spiele dann noch umbiegst, dann muss man eigentlich nicht über Mentalität und Einstellung reden. Die Leute, die das tun, die tun es immer nur dann, wenn vor ihren Augen irgendwas abläuft, was sie nicht kapieren, was sie nicht greifen können, was sie es nicht verstehen. Wer also Fußball nicht kapiert, der lasst doch bitte dieses Zitat einfach weg. Den fehlt in der Einstellung. Nein, tut's nicht. Und wenn du einen Plan hättest von dem, was da vor dir abläuft, für das du Geld bezahlst für den Eintritt, dann könntest du es auch besser einordnen. Ist nicht so, Klappe halten. Ist manchmal eh ein bisschen besser. Ja, Klappe halten. So, jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich kurz davor.
Ich habe dich einfach reden lassen. So. Ich habe dich nicht Rage aufgehalten.
Ja, 90 plus 8. Der Greek Freak. Ja? Es gibt diese ganz kurze Einblendung in der Zusammenfassung von Bundesliga Next Vietnam.
kriegst du eigentlich Geld von denen, oder?
Noch nicht. Wer weiß. Da schreit mal, siehst du mal, wir haben uns ganz kurz eingeschnitten und er schreit laut Sosa Richtung Eckfahne. Es sieht wirklich so aus, als hätten die das geplant, die zwei. Ja. Flanke kommt perfekt, ist, glaube ich, achte Torvorlage in 13 Spielen. Ich glaube, die sechste in den letzten fünf von Borna. Müssen wir auch nicht drüber reden, was für eine Qualität das ist. Und dann steigt der Grieche am höchsten auch da. Abwehr Hertha diesmal, ja, Abstimmungsprobleme, der ist ja glockenfrei, der hat gar keinen Gegenspieler. Und das er es dann macht, ist eigentlich nur logisch in diesem Spiel. Ja, er kratzt zweimal ein Ding von der Linie. Er hat in der 65. schon mal so eine Situation, wo Sosa eine Freistoßflanke reinbringt, er steigt höher als der Keeper, kommt aber einen Tick zu spät, sodass der Ball nach oben geht. Das wäre schon beinahe ein Tor gewesen, 65. glaube ich war es, von Mavropanos. Und dann vor der Kurve, ich meine, was gibt's Besseres? Ja, ich bin der Einzige gewesen im Witzemann-Areal, der dann gestern bei dem Konzert, das noch mittendrin war, ja, plötzlich einen Schrei losgelassen hat, der nicht zu dem gepasst hat, was auf der Bühne passiert ist, ja, sondern weil es in meiner Hosentasche geklingelt hat. Ja. Und das ist natürlich schön, dass sich die Mannschaft das so erarbeiten konnte, mit allem Leiden, was dazugehört für so eine Ereignisse. Ne?
Philipp Meisel schreit, wenn es in seiner Hose klingelt. Das finde ich schon mal sehr spannend. Und interessanterweise oder fast kurioserweise, alle haben natürlich in dem Moment auch an die Köln-Sache gedacht. Es ist das erste VfB-Tor in dieser Saison nach einer Ecke. Also das letzte VfB-Tor nach einer Ecke in der Bundesliga ist witzigerweise das 2-1 gegen Köln gewesen. Und jetzt eben wieder 90 plus 8 gegen die Hertha. Und ja, ich glaube, Sosa, Dinos, die haben sich gesucht und gefunden in der Szene. Das hast du völlig richtig eingeschätzt. Das habe ich auch so interpretiert aus den TV-Bildern. Und einfach so ein Kreis, der sich geschlossen hat, finde ich, für Dinos Mavropanos in dem Spiel. Auch so ein bisschen der Aggressive Leader gewesen, ist ja im ersten Durchgang mal aneinander geraten, hat sich da seine fünfte Gelbe geholt, fehlt deswegen dann gesperrt am Samstag in Leverkusen. Aber der wollte das nicht wahrhaben. Interessant auch zu sehen, nach dieser Rettungsaktion hinten, kurz vor der Linie, wie er sich und Florian Müller pusht in diesem Moment. Also das war ein richtiger Push, fast wie ein Torjubel, einfach für diese Rettungsaktion hinten. Und dann mit der letzten Aktion des Spiels vorne das Ding noch zu entscheiden. Ich glaube, Marc van Bommel hat gesagt, das war die Sahne auf den Keks, ja, in der ganzen Geschichte an diesem Abend. Topping on the ice, sagt der Engländer, glaube ich. Und ich habe hier auf unser Sendungssheet, Philipp, geschrieben, dieses Ding gestern, alles hat bei mir gleich doppelte EM-Flashbacks ausgelöst. Ich glaube, du weißt warum, aber ich frage dich mal, warum gleich zweimal? Ich habe echt heftige EM-Flashbacks gehabt.
Ehrlich gesagt stehe ich da völlig auf dem Schlauch. Ich habe mir heute Morgen schon Gedanken darüber gemacht, als du es auf dieses Sheet geschrieben hast. Ich weiß nicht, was du meinst, aber bitte erhelle mich und damit auch alle Zuhörer.
Also zwei Komponenten. Das dreht sich um die Europameisterschaften 2004 und 2008. Die Älteren werden sich noch erinnern. 2004 Griechenland, Europameister mit Otto Rehhagel, Rehakles, reihenweise weitergekommen durch Tore nach Ecken, ja. Eckenkopfbälle. Und wer sich daran noch erinnert, da gab es den Koloss von Rhodos, Troianos Delas.
Jetzt kommt Troianos Delas.
Ja. Und natürlich auch Angelos Charisteas. Das waren ja, die haben ja reihenweise Frankreich, Portugal, Tschechien, jeweils durch Ecke Kopfball geschlagen. So, und habe ich auch gedacht, jetzt steht da auch beim VfB ein Koloss von Rhodos und nickt dieses Ding in der 98. ein und danach ist das Spiel zu Ende. Genauso war das bei den Griechen auch. Damals gab es noch das Silver Goal, also dass in der 105. ein Spiel beendet sein konnte. Das haben sie mal geschafft gegen Tschechien. Dann war sozusagen direkt auch mit dieser Ecke Kopfballaktion das Spiel zu Ende. Der eine Flashback. Und der andere EM-Flashback ist 2008, weil ich einfach jetzt schon so oft in diesem Stadion saß zuletzt und der VfB immer wieder es irgendwie schafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und in der Nachspielzeit zu treffen. Das haben 2008 die Türken gemacht. Die hatten so einen Lauf bei der Europameisterschaft, auch gegen Tschechien, gegen die Kroaten und fast auch noch gegen Deutschland, wo sie reihenweise in 90 plus getroffen haben und die waren nicht aufzuhalten irgendwie. Und das war so mein zweiter Punkt, dass ich dann gestern Abend gedacht habe, naja, so ein Spiel mit all dem, auch mit der Endo-Szene, wo dann am Ende es echt so nach 1-1 riecht und nicht wirklich nach einem Tor für den VfB. Aber diesen Push mitzunehmen aus dem Köln-Erlebnis, okay, das ist schon ein bisschen weiter weg, aber auch aus dem Augsburg-Erlebnis vor allem, zu wissen, wir sind in der Lage, mit der letzten Aktion Spiele zu gewinnen, auch wenn davor vieles scheiße läuft. Das ist eine Mentalität in dem Fall oder ein Mindset, das der VfB komplett drin hat. Und das auch der Gegner, glaube ich, so ein bisschen drin hat. Also ich hatte auch den Eindruck, auch wenn man Sandro Schwarz dann nach dem Spiel gehört hat, die wissen schon, was dann passiert, wenn es dann irgendwie in der Nachspielzeit vor der Cannstatter Kurve eine Ecke gibt. Und so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig, so wie die Türken 2008 durch die EM spaziert sind, so macht es der VfB gerade bei Heimspiel.
Schöne Szene, wie der Hertha-Torhüter direkt danach aus seinem Pfosten einprügelt.
Ja, weil er drei, vier, fünf Mal.
Ja, genau, weil er einfach wusste, was da jetzt kommt. Naja, gut. Lass uns das abschließen, Christian.
Ja.
Vielleicht noch einen kleinen Blick zu Leverkusen kommen wir nachher. Schon auf die Zeit nach Leverkusen. Wie es denn da weitergeht. Ich meine, man hat natürlich zwei, drei Personalien, die alle irgendwie so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und die werden dann eine Rolle spielen. Ja, du hast jetzt einmal natürlich den Trainer, ja, der Argumente für sich sammelt. Trotz aller Unkenrufe, trotz aller Podcaster, die behaupten, das wäre auch mit Herrn Materazzo so gegangen, aber er macht das richtig gut. Er kriegt die Jungs an der richtigen Stelle und sammelt natürlich durch den Punkteschnitt Argumente noch und nöcher. Jetzt hören wir mal kurz, was der Sportchef dazu zu sagen hat.
Was er unheimlich gut macht, finde ich, ist, dieser Mannschaft den Glauben an ihre Stärken zu geben. Und das zeigt die Mannschaft auch und das macht sie auch gut, finde ich, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen ist das natürlich ein großer Anteil, den wir daran haben.
Du hast gerade bei Sky, wenn wir es richtig verstanden haben, gesagt, wenn es nach hier geht, sollte Michael Wimmer oder könnte er gerne Trainer bleiben, aber du würdest es nicht allein entscheiden, weil dein Vertrag ja im Sommer ausläuft. Stimmt das so?
Nö. Ja. Ich habe gesagt, dass das keine Entscheidung ist, die ich alleine treffen kann. Und die sollten nur Menschen treffen, die über den 30.06. hier Vertrag haben.
Aber wenn es nach dir geht, wäre der Trainer Michael Wimmer auch über den Winter raus?
Das habe ich auch da nicht beantwortet, weil, wie gesagt, das ist nicht meine alleinige Entscheidung. Und ich habe keinen Vertrag über den 30.06. hinaus, ohne das jetzt groß zum Thema zu machen. Wir haben ja einen klaren Fahrplan dafür besprochen. Das heißt, wir haben einige Sachen zu klären in der Winterpause, aber sicherlich, und das habe ich gesagt, hat Michi mit im Moment 1,8 Punkten im Schnitt in der Bundesliga aus 5 Spielen. Gehen wir davon aus, wir haben ein extrem schweres Spiel bei Leverkusen und wir verlieren es, was wir nicht wollen, aber nehmen wir mal das Worst Case für den Average, sind wir bei 1,5 Punkten, das wäre bei 25 Spielen 42,5 Punkte und dann hat Michi einen Punkteschnitt, der uns sicher in der Liga hält. Das heißt, er hat sicherlich Argumente gesammelt und ich habe das erkannt und werde das natürlich auch in die Diskussion bringen, wenn ich Teil der Diskussion bin.
Das ist die eine große Frage, ja, und wie gesagt, Sven Mislintat macht sehr deutlich, wie er entscheiden wird, wenn er denn mitentscheiden darf. Das bringt uns zur zweiten großen Frage. Denn die Sportchef-Personalie muss ja auch geklärt werden. Ne? Schlussendlich, du kannst auch, wenn du nicht mit Wimmer weitermachen willst, ja dann schwer einen Trainer holen, wenn du nicht weißt, wer ist sein Sportchef, mit wem arbeitet er zusammen. Ja? Und dann kommt noch dazu, die Mannschaft reist jetzt in die USA. Ja? Der Vorsitzende Alex Werle, der ist zuerst auf einer DFL-Mitgliederversammlung, wo er im Aufsichtsrat sitzt, und dann direkt mit der DFL-Delegation in Katar bei der WM für ein paar Tage. die Mannschaft und die sportlichen Verantwortlichen zerstreuen sich erstmal in alle Himmelsrichtungen nach der USA-Reise, weil sie natürlich ein bisschen frei bekommen und es auch vollkommen okay so ist. Das heißt, vor Anfang Dezember sehen die sich alle gar nicht mehr. Ja? Das heißt, das ominöse Gespräch, das stattfinden soll, zur Klärung dieser Personalie Sportchef, also Mies Lindhardt Verlängerung, ja, nein, das wird auch noch eine Weile sich hinziehen. Ja? Und ich glaube nicht, dass du vor Mitte Dezember irgendwas geklärt hast. Mitte Dezember wiederum ist der Zeitpunkt, wo die Jungs zurückkommen, das Training wieder aufnehmen, bevor es dann Anfang Januar nach Marbella geht, ins Trainingslager. Und bis dahin, so ist mein Infostand, möchte der Verein und der Vorstandsvorsitzende diese Personalie final geklärt haben. Ja? Man hat natürlich schon hier und da ein bisschen gesprochen. Es ist nicht so, dass sie bei Null anfangen, ist ja eh klar. Ja? Aber die finale Verhandlung, wo es dann auch darum geht, wie lange läuft der Vertrag, wie viel verdienst du in Zukunft, welche Rechte und Pflichten und so weiter sind in diesem Vertrag enthalten, das findet alles wahrscheinlich erst Anfang Dezember statt, bis Mitte Dezember ist es dann hoffentlich geklärt und dann weiß man, wie es weitergeht und das wiederum bedingt auch dann für die Zukunft von Borna Sosa.
Philipp, eine Frage an der Stelle an dich. Kannst du entweder aufgrund deiner Infos, aufgrund deiner Hintergrundgespräche beantworten oder auch aufgrund deines Gefühls, was ich mich nämlich beispielsweise frage, diese USA-Reise, die ja dann nach dem Leverkusen-Spiel stattfindet, ist die aufgrund der Situation, auch aufgrund dieser unklaren Situation um diese Personalien, entweder A, unnötig wie ein Kropf oder B, kommt sie vielleicht den Protagonisten sogar gerade recht, weil sie sich, ich sag's mal vorsichtig und freundlich, aus dem Staub machen können und die Geschichte am anderen Ende der Welt oder auf der anderen Seite des Atlantiks besprechen und klären können möglicherweise. Wie siehst du das?
Ach, ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich halte diese Marketingreisen, nichts anderes ist das ja, ja, wird von der DFL ausgelobt, bezahlt, die Vereine werden, glaube ich, sogar ausgesucht. Ja. Die halte ich für grundsätzlich angebracht. Die Fragen nach dem Zeitpunkt und nach der Destination, die kannst du immer stellen. Ja? Und ich weiß nicht, ob es so viel Reichweite für die Bundesliga bringt, wenn jetzt irgendwo im Texas Bundesliga A gegen Bundesliga B kickt.
Ist ein bisschen blöd, dass der US-Trainer nicht mehr da ist, ne? Übrigens.
Auch das, ja. Wenn ich jetzt da, keine Ahnung, den VfB oder den ersten FC Köln gegen Atlas Guadalajara oder sowas kicken lasse, dann ist es vielleicht was anderes, ja, wo Zehntausende diesen Club da drüben verfolgen, ja, und dann eine ganz andere Aufmerksamkeit generiert werden kann. Aber ist nicht meine Entscheidung, ich habe sie nicht getroffen. In der aktuellen Situation, in der der VfB steckt, mit seinen vielen offenen Fragen oder den großen angesprochenen offenen Fragen, ist es, glaube ich, eher kontraproduktiv. Aber rauskommst du nicht mehr aus der Nummer, musst du machen. Und dann werden die Entscheidungen hoffentlich getroffen, damit man dann auch das sportliche Personal entsprechend zusammenstellen kann für die Rückrunde. Denn wenn du mit Mistelhardt weitermachst, okay, ist alles cool, der macht sein Winterfenster und dann kommt es mal auch schnell bei der Personalie Borna Sosa an. Wenn du aber mit Mistelhardt nicht eine Einigung erzielst, dann musst du ihn eigentlich sofort demissionieren. Du kannst ihn nicht noch das Fenster machen lassen, wenn er im Juni eh schon weg ist. Der ist ja dann ein Dead Man Walking, ja, also die Lame Duck oder wie immer du das nennen möchtest. Ja, aber das wird kein Club machen. Das heißt, sie werden Lösungen finden, wie man sich einvernehmlich trennt und sich noch in die Augen schauen kann, zumindest offiziell, und dann ist das so. Ja, und das ist wirklich, wirklich spannend und dann braucht es jetzt nicht noch 4 Tage über einen großen Teich, ganz ehrlich, meiner Ansicht nach.
Ja, das Gefühl habe ich auch und berückt mich auch ein bisschen, dass du mich da in diesem Gefühl, das ich habe, bestätigst. Borna Sosa, du hast es gerade schon zweimal anklingen lassen. Da müssen wir jetzt natürlich in medias res, ja, wie es so schön heißt. Ja. Und Philipp, ich war am Dienstagabend im Stadion gegen die Hertha. Wir hatten es ja vorher davon. Ich will nicht zu viel rein interpretieren, aber mein ganz bescheidener Eindruck war, dass die Stadionrunde von Borna Sosa nach Abpfiff ein Tick länger und ein Tick ausgiebiger und ein Tick intensiver war als sonst. Ich will nicht sagen, es sah nach Abschied aus, aber es war schon ein bisschen anders. Wer genau drauf geachtet hat, hat gesehen, dass das ein bisschen nicht das war, was sonst die Routine war nach vergangenen Heimspielen beim VfB und bei Borna Sosa. Was weißt du über den Stand der Dinge und Wie also ist da momentan die Tendenz?
Zum einen kann man natürlich mal klar sagen, was auf dem Tisch liegt. Es liegt auf dem Tisch ein Beraterwechsel. Ja. Er ist zu ICM Stellar gewechselt. Das ist eine Agentur aus London, bei der auch ein gewisser Michael Röschke arbeitet, der eins Borna Sosa von Dynamo nach Stuttgart geholt hat. Dass Spieler ihre Berater wechseln, ist zum einen Usus, denn Spielerberater, Agenturenverträge werden in der Regel für 24 Monate geschlossen. Wenn diese 24 Monate ablaufen, gibt es eine Kündigungsfrist und so weiter und man macht weiter mit den gleichen oder man ändert das. Ja, und das ist erstmal normal. Die Historie zeigt, dass solche Wechsel dann auch oft mit einem Vereinswechsel einhergehen oder vor ihm stattfinden. Ich weiß, dass der VfL Stuttgart mehr als gesprächsbereit ist, Sosa zu verkaufen, weil er eben finanzielle Mittel generieren muss. Das wird auch im nächsten Sommer wieder so sein. Auch da wird es wieder einen Überschuss zu erzielen geben. Ja. Kommt also ein Angebot in adäquater Höhe, wird man sich mit dem auf jeden Fall auseinandersetzen. Auch weil man es muss. Ja. Der VfB hat einen Kostenapparat, der gewaltig ist. Ja. Und da reden wir jetzt nicht nur von den Personaletats, ja, was die Lizenzspielermannschaft angeht, sondern wir reden von einem Personaletat insgesamt der AG, der einfach zu hoch ist. Ja. Wenn ich jetzt also sehe, dass ein 160 oder 100, was macht der VfB in Umsatz, 150 Millionen Euro, Pi mal Daumen, sowas. Ja. Dafür 350 Mitarbeiter plus anstelle, dann ist das ein riesiger Wasserkopf. Das ist zu viel. Das sind viel zu viele Menschen. Ja. Das geht so nicht und ich glaube, das wird der Club auch angehen, sukzessive und perspektivisch. Ja. Dann hast du natürlich einen Stadionumbau zur WM, an dem sich der Club beteiligt, mit einem Kostenrahmen von roundabout 10 Millionen, den kann er sich eigentlich gar nicht leisten, ja, in den aktuellen Lagen. Du hast Corona immer noch, hat der einst ein Loch gerissen von 85 Millionen Euro. Dann hast du eine Haupttribüne, die nicht existent ist. Das heißt, dein Hospitality-Umsatz ist komplett eingebrochen. Ja. Du kriegst viel
Claudia weniger. Roth und Sami Khedira müssen hinter mir sitzen und sich da Küsschen geben und nicht in der
genau,
Loge.
Genau, richtig. Also das ist einmal die Logen fehlen, damit auch die entsprechenden Einnahmen. Und auch insgesamt sind es viel weniger Plätze. Das ist wird wahrscheinlich eine ordentlich sechsstellige Nummer sein pro Heimspiel, die dir da fehlt. Und. So findet man hier und da einige Baustellen, die Thomas Ignazi, der Finanzvorstand, hat. Und die führen halt zur Gesamtgemengelage. Und die heißt, der VfB muss Geld auftreiben. Und wenn es durch Spieleverkäufe nur geht, dann ist es eben so.
Und wenn du sagst, der VfB muss Geld auftreiben und viele Fans sagen, ja, aber was war denn dann im Sommer mit Mangala? Was war denn dann im Sommer mit Kalajdzic? Muss man dann am Ende, heute Stand Mitte November, konstatieren, dass diese Transfereinnahmen, dieser zwei Spieler, die ja wirklich nicht niedrig waren, nur das Nötigste gedeckt haben für den Moment, weil eigentlich hatten viele Fans sozusagen den Glauben, naja, damit ist jetzt erstmal einigermaßen Ruhe im Karton, aber dem scheint nicht so zu sein.
Nein, das war nicht so. Also das ist der Eindruck täuscht nicht. Ich glaube, als Verein oder als AG in dem Fall könnte man da das ein oder andere befrieden bei den Menschen, wenn man vielleicht versuchen würde, ein bisschen transparenter mit der Thematik umzugehen. Ja, so. Also im gewissen Rahmen, natürlich musst du nicht hier alles auf den Tisch legen, ist ja eh klar. Dadurch gibt es ja auch im Zweifel einen Wettbewerbsnachteil für dich als Club. Ja. Aber ein bisschen besser erklären, was Sache ist, kann man, glaube ich, schon. Wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen und vielleicht ja das auch noch schaffen vor Weihnachten, mal klar darzulegen, wie die Lage aussieht. Chancen, dass er bleibt, ich würde es ja 30-70 einkalkulieren. Ja, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass er noch die Saison zu Ende spielt. Aber schlussendlich sind die nicht ganz so hoch, glaube ich. Ja. Und wenn es so kommt, freue ich mich natürlich. Und auch das ist klar. Erstmal muss der Spieler einen Club herbringen, der bereit ist, adäquates Geld für ihn zu bezahlen. Das hat er im Sommer nicht geschafft. Da gab es schlussendlich kein spruchreifes Angebot in einer Höhe, wo der VfB überhaupt diskutiert hätte. Und deswegen ist der Spieler, und das sieht man ja auch mit ganzem Herzen, ist er das, weiterhin hier.
Ja, wir hatten das ja auch nach dem Augsburg-Spiel thematisiert, diese Besessenheit von ihm bis zum Ende, auch dieser Wille, der lebt den VfB, wenn er das Trikot mit dem Brustring trägt. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Vieles steht und fällt sicher auch mit dem, was er dann bei der WM zeigen wird. Er ist, das haben wir jetzt gerade am Mittwoch erfahren, für den finalen Kader der Kroaten nominiert, wird da also auflaufen in der Gruppe F gegen Belgien, Marokko und Kanada. Sehr spannende Gruppe, wie ich übrigens finde. Und ja, wenn er da natürlich performt, wir wissen alle, WM, EM, das sind die ganz großen Bühnen, das sind die Bühnen, wo die ganz großen Vereine hinschauen, sich das genau anschauen, wie auch so ein Spieler unter Druck in solchen großen Turnieren performt. Und wenn er das macht, dann ja, mit jeder Minute, die er auf dem Platz steht, erhöhen sich da die Chancen für den VfB, erhöhen sich die Chancen, sag ich mal, für Einnahmen, aber schmälern sich die Chancen für den Verbleib. So muss man es, glaube ich, sagen. Ein bisschen, wie ich finde, vergleichbar zu dem, was Benjamin Pavard 2018 in Russland geleistet hat, da war auch klar, mit jeder Performance winkt dem VfB da ein bisschen mehr Kohle.
Absolut. Lass uns in die Werbung gehen, Christian.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB-App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
So, ich habe mir ein neues Fläschchen Spezi aufgemacht und wir spielen ein Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Die NLZ News, in denen wir zuerst mal auf das Frauenteam blicken, das VfB, das einen 3:0 Auswärtssieg gefeiert hat beim SV Deggenhauser Tal und somit ja weiter in der Erfolgsspur ist. Das sieht gut aus, punktetechnisch. Für die Damen jetzt eine ebenfalls englische Woche, wie bei den Profis in der Bundesliga. Die spielen jetzt am Mittwochabend auswärts beim FV Löchgau. Das Ergebnis entnehmen Sie dann bitte der Tagespresse. Und am Sonntag, 15 Uhr, geht's in Obertürkheim zu Hause gegen den FV 09 Niefern. Also auch da Doubleheader für die Mannschaft von Heiko Gerber.
Niefern-Öschelbronn, ein schöner Ort zwischen Mühlacker und Pforzheim an der Bahnstrecke gelegen.
Gut, Philipp Meisel.
Da habe ich gar nicht danach gefragt. Das siehst du mal. Ich bin vorbereitet. Vorbereitet war auch die zweite Mannschaft, und zwar gegen Spitzenreiter den SSV Ulm, die Spatzen, die Ulmer Spatzen. Das 0-0 ist wirklich sehr hoch zu bewerten. Die Mannschaft von Frank Fahrenholz hat sich sehr teuer verkauft, hat das ordentlich gemacht und sich diesen Punkt redlich verdient. Jetzt geht's zum TSV Steinbach-Haiger, Christian.
Das liegt in Hessen. Rasenplatz
irgendwo in Hessen, ja.
Und haben auch einen durchaus potenten Geldgeber und wollen eigentlich auch schon seit ein paar Jahren hoch in die dritte Liga. Auch sehr, sehr spannend, was da abgeht, aber bisher so richtig geschafft haben sie es noch nicht. Immer so an der letzten Hürde so ein bisschen gescheitert, in der Spitzengruppe gewesen, dann am Ende 4., 5., 6., aber so ganz für oben hat es nie gereicht.
Da spielten ganz illustre Spielernamen, die auch in Stuttgart bekannt sind oder waren. Zum Beispiel Daniel Engelbrecht, der Spieler mit dem Herzschrittmacher, der mal bei Kickers war beim TSV Steinbach-Haiger zuletzt, bevor er aufgehört hat, Fußball zu spielen. Und Marcel Aftic war auch schon da. Jetzt willst du wissen, wer Marcel Aftic ist.
Hä? Wer ist Marcel Aftic?
Marcel Aftic ist ein Spieler aus Stuttgart, der unter anderem mal Profi war bei Unterhaching und bei Kickers Offenbach und dann auch mal in der rumänischen Liga und glaube ich sogar Meister wurde dort.
Bei Cluj oder wo?
Oder ich weiß es nicht genau.
Solange es nicht Rea Ursiceni ist.
Nee, er war auf jeden Fall irgendwo da drüben und in letzter Zeit hört man von ihm dahingehend, dass er Spieler des Stuttgarter Bezirksligisten Türkspor ist. Und damit einer von drei, die gerade gesperrt werden, weil sie auf den Schiedsrichter eingetreten haben, bei einem Ligaspiel und wahrscheinlich so schnell nicht mehr Fußball spielen werden in Stuttgart. Kuriose Geschichte, lest ihr bei uns natürlich auf dem Portal, nicht in der MeinVfB-App dieses Mal. Da geht es hoch her in der Stuttgarter Bezirksliga. Auch der Schiedsrichter übrigens soll nach aktuellen Videoaufnahmen nicht ganz unbeteiligt gewesen sein, sondern einen Kopfstoß angedeutet haben gegen Spieler und dann ist es halt ein bisschen eskaliert, wie es halt so ist. Auf den Plätzen, die nicht gerade Bundesliga-Plätze sind.
Es war übrigens nicht Unirea Ursiceni, aber Otelul Galati.
Hätten wir auch das geklärt. Christian. Otelul Galati, der absolute Top-Club aus Transnistrien und was weiß ich wo. Lass uns weitermachen, wir schweifen ab. Oder ich schweife
U19, ab. U19, 1-3 ja. Niederlage gegen die Löwen. Ne?
Und deswegen, ja, da ist der Bogen. Das nächste Spiel ist gegen die Spielvereinigung Unterhaching am Sonntag auswärts, 11 Uhr. Und Nico Willig und seine Jungs sind, glaube ich, gut beraten, diese Scharte auszusetzen. Die haben gegen 1860 auf ein Tor gespielt, 90 Minuten lang. 60 hat 3 Torschüsse, macht 3 Tore. Ganz, ganz bitter, wenn du Spiele so verlierst. Ja, die Saison ist bisher alles andere als so, wie man sie gewohnt ist von einer VfB-Nachwuchsmannschaft im U19-Bereich. Aber ich glaube, die werden alles tun, die Jungs, um das umzubiegen und mal wieder für positivere Ergebnisse zu sorgen, als es jetzt am Wochenende der Fall war. Das ist ganz sicher nicht das, was ich der VfB und auch nicht, was ich Nico Willig vorstelle. Dazu kenne ich ihn zu gut.
Ich würde übrigens ganz kurzer Bogen noch, da machen wir gleich weiter bei der U19. Ich hätte gerne den VfB mal in dieser Youth League gesehen. Ich habe mich damit jetzt ein bisschen ausführlicher beschäftigt in den vergangenen Wochen. Da fanden ja jetzt die letzten Spieltage statt und 5 deutsche Teams, also 5 U19-Teams, waren in der Youth League, also eben die 5, die auch in der Champions League bei den Profis spielen. Und echt ein bisschen ernüchternd, nur Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sind in ihrer Gruppe Zweiter geworden und damit gerade so in den Playoffs. Bayern München, Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben kein Land gesehen und sind sang- und klanglos ausgeschieden. Bayer Leverkusen, ihr erinnert euch vielleicht die Mannschaft von Nico Willig im DFB-Pokal auswärts 4-1 geschlagen hat, in der Gruppe mit Porto, wer war noch dabei? Brügge und Atletico Madrid in 6 Spielen 0 Punkte. Also das sagt auch einiges über die NLZs in Deutschland aus. Da ist echt Nachholbedarf und nur noch Frankfurt und Dortmund dabei. Wie gesagt, mich hätte interessiert, einmal den VfB in dieser Liga zu sehen und wie er da performt hätte.
Ja, wobei man muss über das Gesamte sehen. Also Frankfurt beispielsweise erkauft sich diese Performance super teuer. Ja, die stehen in der U19-Bundesliga mit dem Rücken zur Wand, in Abstiegsgefahr. Da starten Woche für Woche 3 17-Jährige, also 3 U17-Spieler sind da gestartet. Ja, die U19, der Jahrgang ist nicht so gut. Und. Ja, schwieriges Thema. Der VfB wollte ja so ein bisschen hingeschielt, ja, der Meisterweg und so weiter. Ja, wir hatten es mal davon in einer der letzten Sendungen. Hat nicht funktioniert und wird auch dieses Jahr natürlich kein Thema sein. Immerhin gab es dann doch noch eine Positivnachricht von einem Spieler aus dieser Mannschaft, nämlich für Laurin Ulrich. Der ist mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet worden in Silber. Es gibt sie in Silber, in Bronze und in Gold pro Jahrgang, also U17, U19 und U21. Da Ulrich noch 17 ist, wird in der U17-Klasse ausgezeichnet, obwohl er eigentlich schon für den VfB in der U19 spielt und mit den Profis trainiert. Das ist eine hohe Auszeichnung. Er hat jede Menge prominente Vorgänger beim VfB, unter anderem Toni Rüdiger, ja, Timo Werner. Da gibt es jede Menge Kandidaten. Odysseas Vlachodimos beispielsweise, auch einer, der diese Medaille mal gewonnen hat. Und der letzte, Jordan Meyer. Dem hat es nicht ganz gut getan, zumindest was seine Verletzungshistorie angeht. Er hat danach nur noch wenige Spiele gemacht. Wenn es gut läuft, treffe ich ihn nächste Woche. Und spreche mal mit ihm, mal gucken, wie es ihm geht. Dann könnt ihr die Geschichte bald lesen in der Mein VfB-App. Ja, wie immer, für 1,99 im Monat.
So ist es. Hoffe, das klappt. Was dann auch geklappt hat für die U17, und das ist echt ein bisschen, also ich habe es ja nicht mitbekommen, ich habe dann nur diesen Post gesehen, als der VfB dann geteased hat nach dem Motto, Leute, das ist hier kein Tippfehler, es ist wirklich so, 12-0 gegen die Stuttgarter Kickers. Ich bin ja froh, wenn ich als Journalist mal schreiben darf, machte das halbe Dutzend voll, wie im Pokal gegen Arminia Bielefeld, aber die machten halt das ganze Dutzend voll. 12-0, was war da denn los?
Naja, ich habe ja letzte Woche gesagt, die Niederlagen gegen Bayern, die wird ordentlich zecken an den Jungs von Markus Fiedler.
Ja. Okay, wenn das der Fall war, dann...
Das war offensichtlich so. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, 7-0 zur Halbzeit, kannst du mal machen. Ja, und dann hörst du halt nicht auf, sondern machst weiter. Ich glaube, seit ich mich mit der Nachwuchsleistungszentrum-Szene in Stuttgart auseinandersetze, so seit Mitte der 90er ungefähr, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so ein Ergebnis gab in einem Stadtderby beider Mannschaften oder beider Clubs, egal in welcher Altersklasse. Ja, also das ist schon eine Hausnummer. Sie haben sich dann auch entsprechend gefreut. Die Bilder in sozialen Netzwerken habt ihr, glaube ich, alle gesehen. Das kann man schon mal so machen. Tut mir leid für die Kickers an dieser Stelle, aber sie waren offensichtlich nicht konkurrenzfähig an diesem Sonntagmorgen.
Also mir tut es nicht so leid, aber...
Nächstes Den wollte Spiel ich dir jetzt entlocken, Christian.
Nächstes Spiel für die U17, der Chronistenpflicht halber, auswärts. Und das wird sicher eine andere Hausnummer. Sonntag, 14 Uhr beim SC Freiburg.
Das nächste Spiel für die Profis, das steht am Samstagmittag an. Same procedure as every Auswärtsspiel, Christian.
Same procedure as every Auswärtsspiel. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber... Nee, komm, weißt du was, bevor ich meinen Senf dazugebe, lass mal Waldemar Anton hören.
Ja, Ja, erstmal müssen wir uns ausruhen, ein bisschen morgen das Spiel nochmal analysieren, was vielleicht nicht so gut war, was wir noch verbessern können. Ja, und dann bereiten wir uns wie vor jedem Spiel auf den Gegner vor. Und ja, klar fahren wir mit Selbstbewusstsein hin. Ich denke, wir müssen einfach wie heute vor allem die Anfangsphase angehen, mit 100% gegen Leverkusen direkt da sein. Ja, und da können wir wieder gegen einen direkten Konkurrenten Punkte holen und die hinter uns lassen, eventuell.
Ja, Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht. So auswärts Leverkusen finde ich immer ein bisschen eklig. Ich kann mich mal an einen glorreichen Sieg erinnern, als unter Taifun Korkut mal Christian Gentner den VfB zum völlig unverdienten 1-0 Auswärtssieg köpfte. Aber ansonsten sieht der VfB da nicht so gut aus. Was machen wir mit dem Spiel?
Ich kann mich daran erinnern, dass den Spieler, den wir vorher so gelobt haben, wie von wegen, er kommt jetzt zur richtigen Form, der hatte seine ersten Tore für den VfB damals dort erzielt. Thiago Tomás war das. Da war ich zugegen bei diesem Auswärtsspiel.
Richtig, bei der 4-2-Niederlage beide Tore, glaube ich, geschossen.
Hat nicht gereicht für einen Sieg, ja, aber hat ordentlich performt. Naja, also ich bin ja immer einer derjenigen, der sich immer gefreut hat, nach Leverkusen zu fahren, weil in Leverkusen seit den goldenen Zeiten von Rainer Kallmund mit das beste Buffet im Bundesliga-Business angeboten wird. Ja. Und wie jeder weiß, ich bin ein Stibitzer vor dem Herrn, wo es Buffet gibt, bin ich immer am Start. Ja. Und nein, also es ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, vor allem ein Angedenk der Tatsache, dass Leverkusen natürlich individuell deutlich besser ist als der VfB. Das ist eine Champions-League-Mannschaft vom Kader her, ist ganz klar. Ja, die sind in allen Bereichen dem VfB eigentlich überlegen. Sie haben was gut zu machen, weil sie auch da hinten drin stehen. Es ist ein 6-Punkte-Spiel, hätte keiner damit gerechnet vor der Saison, dass es jetzt gerade so eins ist. Dann haben sie jetzt schon einen neuen Trainer. Xavi findet so langsam aber sicher den Draht zu seiner Truppe. Das 5-0 am Wochenende war eine Ansage. Ja, das könnte jetzt natürlich so weitergehen und beim VfB fehlen 2 Stützen. Endo haben wir schon angesprochen. Mavropanos, 5. Gelbe, haben wir auch schon angesprochen. Ich glaube, wenn du nachher dann mit dem Punkt rausgehst, wäre das ein großer Erfolg. Was ist denn vom Gegner sonst noch zu halten, Christian? Was wissen wir da so?
Ja, ich glaube, aus VfB-Sicht ist man erstmal ganz froh, dass sie ihren Befreiungsschlag schon hatten. Du hast es angesprochen, 5-0 gegen Union. Yeah. Wobei das ja auch so ein ganz ganz dubioses Spiel war. 0-0 zur Pause. Ich glaube, eins der schlechtesten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Beide mit diesen, wie heißen diese tollen Werte da? Diese
XG, Christian.
Genau, die meine ich doch. Die waren beide gegen 0. Ja, ich glaube 0,09 und 0,16 oder so. Und das war ein furchtbares Spiel. Und dann hat Bayer Leverkusen nach der Pause einfach, also war jeder Schuss drin. So, da war es einmal dieser Brustlöser gewesen, dieser Knoten, der geplatzt ist, nennt's wie ihr es wollt, und dann ging alles, ja. Und dann Herr Hackentore und Diaby performt und. Ich glaube, Philipp, und das ist der einzige Punkt, wo ich minimal widersprechen würde, für mich ist es kein 6-Punkte-Spiel der Gestalt, dass ich glaube, dass Bayer Leverkusen nach 34 Spieltagen deutlich vor dem VfB landen wird in der Tabelle. Wie du es gesagt hast, das ist eine qualitativ hochwertigere Mannschaft. Die haben einen miesen Saisonstart gehabt, aber was die für ein Potenzial haben, ist unbestritten. Und die werden auch, also sagen wir mal so, wenn sie am 30. Spieltag noch da unten drin hängen, dann können wir drüber reden, aber ich glaube nicht dran. Die werden am 20., 25. spätestens weggezogen sein. Deswegen ist es gerade ein Duell von Tabellennachbarn. Aber ich sehe trotzdem Bayer Leverkusen in der klaren Favoritenrolle. Der VfB hat immer nicht viel zu verlieren, vor allem auch durch die Punkte, die sie jetzt geholt haben. Deswegen gehe ich da bei dir mit. Punkt wäre ein großer Erfolg. Ja, die sind losgelöst und die haben, glaube ich, ihren Mojo gefunden. Deswegen wird das echt eine schwierige Partie.
Warten wir es ab. Bevor wir jetzt hier weiter in dieser trüben Suppe rumrühren, lass uns mal den hören, der einen Plan hat. Jonas Bischof Berger, bitte.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso spielt Bayer Leverkusen schon ein bisschen so, wie Xabi Alonso als Spieler war. Die Formation, die er spielen lässt, ist ein 3-4-3 und defensiv wird daraus ein 5-2-3, dass sie eher passiv in der eigenen Hälfte spielen. Sie können aber vereinzelt auch ein bisschen höher anlaufen, indem zum Beispiel einer der Flügelverteidiger dann nach vorne rückt, neben die drei Angreifer, und dann können sie schon sehr kompakt sein auf dem Flügel und sehr viel Druck ausüben. Was dagegen dann helfen könnte, sind zum Beispiel ausweichende Bewegungen der Stürmer, die restliche Fünferkette beschäftigen und verhindern, dass die Abwehr sauber auf dieses Rausrücken der Flügelverteidiger nachschieben kann. Normalerweise allerdings spielt Leverkusen es tatsächlich sehr passiv und auf Stabilität und Kontrolle bedacht. Und mit genau so einem Fokus auf Kontrolle treten sie auch in Ballbesitz auf, der jetzt eben derzeit bei Leverkusen wieder eine große Rolle spielt. Sie können entweder mit Dreierkette aufbauen oder auch die Formation umwandeln, zum Beispiel in ein 4-3-3. Da setzen sie auf eine klare Raumaufteilung und geduldige Ballzirkulation. Aus dem Ballbesitz entwickeln sie allerdings eher mäßig viel Gefahr und sind eher auf Stabilität bedacht. Teilweise haben sie 5 bis 6 Spieler zur Absicherung hinter dem Ball, was schon sehr viel ist. Und gegen einen kompakten Gegner bauen sie auch sehr viel U-förmig auf, also viel hintenrum und viel über außen, was eben eher harmlos ist, aber auch für einen selber halt nicht so riskant. Und auch das Spiel in die Tiefe ist nicht so ausgeprägt bei Leverkusen wie bei anderen Mannschaften. Und so versuchen sie halt mit wenig Risiko eine kontrollierte Offensive aufzufahren und ihre individuelle Klasse einzusetzen. Mit der Spielweise haben sie unter Alonso jetzt nicht nur Erfolg gehabt, aber durchaus schon bemerkenswert dominante Siege geholt gegen Union und Schalke. Und das werden sie sicher auch gegen den VfB Stuttgart versuchen zu wiederholen.
Dankeschön, Jonas, der jetzt damit auch in die WM-Pause entlassen ist. Ja? Vielen Dank für die vielen Analysen in den ganzen Wochen und Monaten bis hierher. Wir werden dich dann natürlich auch wieder hören, wenn es im neuen Jahr weitergeht. Und mit Blick auf die Players to watch oder Players not to watch, nochmal ein kleiner Bogen, Philipp, zu letzter Woche. Ich habe da, also meine Fresse, echt. Wir hatten es von Benze Baini, der war dann irgendwie eine der größten Figuren in dieser Partie, positiv wie negativ. Hofmann kam zurück und hat gleich direkt mal Gas gegeben. Immerhin hat man mit Jan Sommer recht. Jetzt habe ich hier auf dem Zettel stehen, und das ist jetzt sehr gewagt, ich weiß, Florian Wirtz, der für mich einer der talentiertesten Spieler dieses Landes ist und je gestoppt wurde durch einen Kreuzbandriss, der aber doch noch vielleicht irgendwie leise WM-Hoffnungen hat und zumindest mal wieder dabei ist. Und naja, wenn er irgendwann mal sein Comeback feiern kann, dann bleibt nur noch dieses Spiel. Vielleicht liege ich daneben, vielleicht aber auch nicht.
Ich kann dir sagen, der Florian wird's nicht. Ja?
Ja, starkes Wortspiel auch an der Stelle.
Ja, richtig. Okay, wer nichts wird, wird's oder so ähnlich. Ja, der wird's nicht. Für mich ist das Spiel der beiden besten Außenverteidiger der Liga. Das Spiel Jerry Frimpong gegen Borna Sosa, die natürlich auf anderen Seiten agieren, also sich nicht begegnen werden. Aber der beste Außenverteidiger der Liga, Jerry Frimpong, gegen den, der gerade so richtig einen Lauf hat, nämlich Borna Sosa. Das wird spannend zu sehen sein. Ich glaube, dass es auch, sag ich mal, das spieltaktische Verhalten beider Mannschaften beeinflusst. Denn du musst das irgendwie versuchen zu blocken, zu verteidigen. Ja, da musst du also einen besonderen Fokus drauf legen, auch wenn die Trainer im Vorfeld immer gerne behaupten, wir gucken nur auf uns und wir machen da jetzt nicht eine Extrawurst für irgendeinen Spieler. Aber ich meine, wenn Frimpong Feuer fängt, ist er nicht zu halten. Ja, und ich meine, Sosa, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, wir wissen alle, welche Qualitäten der Junge hat. Insofern bin ich gespannt, wie sich das auswirkt und ob der VfB diesen Punkt holen kann, weil das wäre dann schon gut, auch für das Gesamt, weißt du, für dieses, da sind wir wieder bei Mojo, ja, wenn du, da gehst du mit einem ganz anderen, vom Feeling her gutes Gefühl in diese Pause, ja, und das wäre natürlich der Mannschaft zu wünschen, zumal sie sich, das ist wirklich unbestritten, unter Wimmer echt stabilisiert hat, ja, auch wenn es immer noch Probleme gibt, Anfangsphase, dies, das, Ananas, klar, aber ganz grundsätzlich, ergebnistechnisch auch, ist das ein Trend, den man perfekt untermauern würde, würde man sich da jetzt das Pünktchen mitnehmen auf den Nachhauseweg?
Na gut, ganz lapidar gesagt, wenn wir dahergehen und sagen, der VfB feiert bis zum Saisonende dramatische Last-Minute-Siege daheim und kriegt auswärts auf dem Dach, dann wird's reichen. Aufs Dach, dann wird's reichen, ja. Aber das glaube ich halt nicht. Und ich bleibe auch bei meiner These, die ich noch vor Saisonbeginn aufgestellt habe, dass der VfB einfach auch dazu aufgefordert ist, auswärts zu performen, weil das im Normalfall halt nicht reicht, um eine beruhigende Saison zu spielen. Und ich weiß jetzt nicht, ob in Leverkusen plötzlich doch noch der erste Auswärtssieg im Kalenderjahr 2022 gefeiert werden wird. Aber der Punkteschnitt unter Michael Wimmer, du hast es gesagt, ist stabilisiert, ist verbessert. Aber auswärts, so ehrlich muss ich sein, sind weiterhin die gleichen Probleme aufgetaucht. Da hat sich nichts getan. Da sind weiterhin die frühen Gegentore. Da sind weiterhin körperlose Verhaltensweisen Spieler, die wie Bellingham in Dortmund, wie Hofmann in Gladbach einfach frei agieren können, also die besten Spieler des Gegners außer Acht zu lassen und Tore schießen zu lassen. Fehlende Konsequenz, das hat sich in meinen Augen auch durch Michael Wimmer auswärts überhaupt nicht verändert und deswegen wäre es schön, aus der Perspektive finde ich, wäre es schön, wenn wenn da noch so ein kleiner Push vor der WM-Pause da wäre, um zu sagen, guck mal, wir können es doch auch auswärts. Es ist nicht so, dass wir auswärts immer noch auf den Deckel kriegen. Und allein deswegen wäre das schon nicht so schlecht. Ich bin auch, du hast gerade Frimpong genannt, ich war sehr angetan von Moussa Diaby, der gerade gegen Union ein sehr, sehr schönes Spiel gemacht hat. Also auf den gilt es auch besonders zu achten. Aber, das ist mein letzter Punkt noch, ich habe den Fehler gemacht und in der Vergangenheit einige Leverkusen-Heimspiele geschaut, also auch in der Champions League und jetzt auch, wie gesagt, dieses Union-Spiel. Und wenn wir mal diese atemberaubende zweite Hälfte gegen Union wegnehmen, wo jeder Schuss drin war, wo das Ding 5-0 ausgegangen ist, dann waren das davor Spiele zum Einschlafen. Das war Baldrian at its best. Und so blöd es klingt, aber wenn der VfB dahin fährt am Samstag und es schafft, dieses Spiel ähnlich einzuschläfern, ja, wie andere Mannschaften, die davor dort waren, der FC Brügge oder Union Berlin in der ersten Hälfte, dann hat er auch da eine Chance, das mitzunehmen. Wenn du diese Maschinerie Bayer Leverkusen einmal ins Rollen kommen lässt, bist du verloren, dann kann es auch hoch ausgehen. Aber solange der VfB versucht, dieses Spiel irgendwie zu neutralisieren, geht was.
Ja.
Vielleicht ein bisschen Taifun Korkut-Wagen am Samstag.
Du, wer weiß. Also ich bin mir halt nicht sicher, ob die Mannschaft das kann. Weißt du, ob du sagen kannst, okay, wir machen heute mal, wir parken den Bus, um den Kreis zu schließen zu unserer Anfangssequenz hier. Ja? Wir parken den Bus und schauen mal, wo es hinführt. Ich glaube, das kann die Truppe nicht. Aber wir werden sehen am Wochenende, wir werden drüber sprechen in der nächsten Woche.
Genau, weil im Gegensatz zu Jonas Bischofberger dürfen wir nochmal.
So sieht's aus. Und vielleicht können wir euch nächste Woche schon ein bisschen mehr erzählen zu dem kleinen Gutzle, was wir noch in der Hinterhand haben für euch vor Weihnachten. Das wär's von meiner Seite, Christian Pavlic, für diese 223. Podcast-Folge.
Wie sagt man so schön neudeutsch? It's a wrap. Ist das so?
Das hast du, also ich kann es nicht besser sagen. Richtig, ja.
Bis nächste Woche, Leute.
Ciao, ciao.
VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.